Morbus Parkinson ist eine weltweit eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Wann tritt sie erstmals auf? Wie viele Menschen sind österreichweit betroffen? Und ist ein Leben mit Qualität möglich, wenn man die Parkinson-Erkrankung hat? Willkommen bei einer Freak-Radio-Sendung aus dem ORF-Radio-Café in der Argentinierstraße, sagt Ihnen Gerhard Wagner. Das Thema unserer heutigen Sendung ist Lebensqualität mit Morbus Parkinson. Wir sprechen heute mit Betroffenen und einer besonderen Expertin. Denn seit einem Jahr gibt es an den Schulen die Verpflichtung, eine Arbeit nach wissenschaftlichen Kriterien zu schreiben. Mehr als ein Jahr haben die Schüler dazu Zeit. Diese Zeit hat eine Schülerin, die heuer maturieren wird, Emilia Zymbalinska, genutzt, um eine ausführliche Arbeit zu diesem Thema zu schreiben. Frau Zymbalinska, mit welchen Methoden sind Sie denn an dieses Thema herangegangen?
Ich habe mit Literatur gearbeitet. Ich habe viel in der medizinischen Bibliothek im AKH geforscht.
Mhm. Darf ich da gleich dazwischen fragen? Für eine Schülerin ist das doch eigentlich relativ ungewöhnlich. Sie haben ja wahrscheinlich vorher nie was mit irgendwelchen relativ komplizierten Texten zu tun gehabt. Wie haben Sie sich denn da zurechtgefunden in diesem doch relativ neuen Metier, mit dieser neuen Textsorte? Ist Ihnen das schwer gefallen?
Ich habe mir speziell Bücher ausgesucht, die weniger mit Medizin zu tun hatten, weil mein Thema sich eher auf die psychologische Art behandelt. Mhm. Und anfangs war es schwer, weil es ziemlich neu für mich war. Doch ich habe dann einfach mehrere Bücher herausgesucht, die ich dann immer mehr verstanden habe und ja.
Und dann mit der Zeit ist es leichter gewesen, sich genau damit auseinanderzusetzen. Und Sie sind dann auch selbstständig in die Bibliothek gegangen, wenn Sie etwas gebraucht haben, haben das dann gesucht und haben das dann auch in Ihrer Arbeit verwendet?
Ja.
Mein zweiter Gast ist Frau Agnes Pinter. Sie sind Vertreterin der Selbsthilfegruppe Parkinson. Und an Sie möchte ich die Frage stellen, welchen Einfluss für die Lebensqualität hat es denn, wenn man bei einer Selbsthilfegruppe ist? Ist das nützlich für die Lebensqualität?
Ja, auf alle Fälle ist es nützlich. Ich arbeite viel mit meinen Leuten. Ich ruf sie an und frage, was gibt's Neues? Und das Schöne dran ist, dass wenn jemand ein Problem hat und das gelöst hat und das dann erzählt, dann ist es so ein positives Gefühl, weil das, wenn ich ein Problem habe, weiß ich, das kann man auch wieder lösen. Mhm. Und diese Verbindung ist sehr fruchtbar.
Ja, dann würde ich gleich einmal fragen, wenn man jetzt Parkinson hat, das ist die Frage, wie erfährt man denn das eigentlich? Also woran erkennt man auch, dass jemand Parkinson hat? Und da würde ich vielleicht gerne gleich mit Ihnen anfangen, Frau Pinter. Wie war das bei Ihnen? Wann haben Sie denn selbst erkannt, dass da vielleicht jetzt irgendetwas ist?
Ja, ich habe Wortfindungsstörungen gehabt. Mhm. Und das hoffe ich, dass ich heute nicht habe.
Bis jetzt haben wir noch nichts gemerkt.
Ja, und dank der Tabletten kann man das ja auch ein bisschen mindern. Die Tabletten machen, dass das Dopamin einfach wieder weitergeht.
Also das heißt, die Wortfindungsstörungen waren sozusagen das Erste, genau, wo Sie erkannt haben, da stimmt jetzt was nicht.
Genau, dann bin ich zum Neurologen gegangen und der hat dann eben die ganzen Untersuchungen gemacht. Und dann war halt die Diagnose Parkinson da und habe ich meiner Chefin gesagt und meine Chefin hat kein Problem gehabt damit.
Wie alt waren Sie denn damals, wie das diagnostiziert worden ist?
59.
Und Sie haben gearbeitet?
Ja.
Und Sie haben auch weitergearbeitet?
Genau. Mhm.
Wir werden nämlich zu diesem Punkt später noch einmal zurückkommen. Und wie lang hat es eigentlich gedauert von den ersten Symptomen dieser Wortfindungsstörungen, bis Sie dann wirklich genau gewusst haben?
Ein halbes Jahr.
Das ist eigentlich
relativ
kurz.
Nicht? Ja, ich habe einen guten Doktor gehabt.
Also das heißt, es gibt auch andere Fälle, da kann das auch ein Jahr dauern oder noch länger, bis das diagnostiziert worden ist. Ja. Mhm. Frau Zymbalinska, Welche Symptome gibt es denn? Haben Sie denn in der Literatur auch noch kennengelernt, woran man erkennt, dass jemand Parkinson hat?
Ja, es gibt 4 Hauptsymptome. Das sind Tremor, das ist, wenn ein Patient zittert. Dann Rigor, das ist die Muskelsteifheit. Bradykinese, das ist die Verlangsamung der Bewegungen. Und die posturale Instabilität.
Das heißt was?
Ja, dass man halt instabil ist. Also,
das heißt, wenn man jemandem einen Schubs gibt, dann kann man diese Person leichter aus dem Gleichgewicht bringen. Genau. Ja? Sollte man vielleicht nicht tun.
Ja.
Wie sieht denn das bei Ihnen aus, Frau Pinter? Das jetzt gehört, ja, also man kann sich da beim ersten Hören nicht sehr viel vorstellen. Was von diesen Symptomen, die jetzt gerade genannt sind, beschäftigt oder welche beschäftigen Sie und wie gehen Sie damit um?
Ja, mich, also das Gangstörungen, die ärgern mich. Und mit diesen Gangstörungen gehe ich um, indem ich reiten gehe, um mein Gleichgewicht zu trainieren. Das ist einfach, diese dreidimensionale Bewegung beim Pferd ist etwas, was das Gleichgewicht stärkt.
Also das heißt, Sie verbinden eigentlich, wenn ich das so sagen darf, das Angenehme mit dem Nützlichen. Ja. Denn ich denke, dass Reiten oder Therapien mit einem Pferd in der Natur auch etwas Angenehmes und auch Gesundheitsstärkendes sind, höchstwahrscheinlich.
Ja, aber das ist nicht alles. Ich mache Yoga dazu und ich gehe Radfahren. Also Bewegung ist eines der wesentlichen Hilfsmittel neben den Medikamenten.
Und ja, genau, Medikamente ist die andere Frage. Wie gut, könnte man jetzt sagen, wirken denn diese Medikamente? Und man hat früher gesagt, die verlieren irgendwann einmal an Wirkung. Wie ist das bei Ihnen?
Das stimmt schon. Also sie wirken noch, aber sie wirken schon weniger wie am Anfang, wie am Beginn. Und das hat auch damit zu tun, dass der Stoffwechsel ja auch verlangsamt wird. Und es verstoffwechselt sich eben im Dünndarm. Und wenn du da Schwierigkeiten hast, dann dauert es länger, bis sie wirken. Und man muss genauer schauen, wem einnehmen. Also, was natürlich eine Schwierigkeit ist, dass man 4-mal am Tag eine Tablette nehmen muss. Das 3-mal am Tag wäre viel leichter mathematisch.
Ja, und man darf es auch nicht vergessen dann bei diesen Gelegenheiten. Darf ich fragen bei Ihnen, wie sind denn Sie selbst und wie sind denn die Angehörigen zunächst einmal im Anfangsstadium nach der Diagnose mit dieser neuen chronischen Erkrankung umgegangen? Was hat das für Ihr Leben bedeutet?
Ja, meine Töchter sind sehr nett zu mir. Mein Enkelkind macht mich nach, wenn ich Schwierigkeiten beim Gehen habe.
Wie alt ist das Enkelkind?
3 Jahre.
3 Jahre.
Aber es war für meine Umgebung sicher nicht leicht. Noch dazu habe ich es verschwiegen. Es hat nur mein Mann gewusst und meine Chefin gewusst. Und die haben natürlich dann immer Schwierigkeiten gehabt, weil sie erzählen haben müssen, warum ich anders bin.
Und Ihr Mann? Was hat das für ihn bedeutet?
Dass er eine Gruppe für Angehörige gegründet hat.
Also mit einem Wort, sehr konstruktiv im Letzten eigentlich.
Ja, genau. Ja?
Darf ich Sie noch fragen, Frau Zimbalinska? Wir haben gehört, 59, wenn ich mich richtig erinnere, ist das bei Ihnen diagnostiziert worden. In welchem Alter erfolgen denn die Diagnosen normalerweise? Und was gibt es so an früheren oder vielleicht späteren Formen? Also wann wird das ungefähr sein?
Am meisten ist es zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr. Es gibt aber auch Fälle, wo die Patienten jünger sind und älter. Ich glaube, der jüngste Patient war noch ein Kind, also 14 oder so, wo es schon diagnostiziert wurde.
Das sind aber eher Ausnahmefälle.
Genau.
Und aus Ihren Erfahrungen und aus Ihren Betrachtungen, wir kommen dann vielleicht später auch noch dazu, aber wie gehen nach Ihren Erfahrungen die Betroffenen und die Angehörigen damit um? Sie haben ja auch Umfragen gemacht.
Genau,
muss man ja dazu auch sagen, nicht nur wissenschaftlich recherchiert. Sie waren ja selbst aktiv. Wen haben Sie denn da befragt?
Ich habe insgesamt 4 Interviews durchgeführt. Einmal mit der Selbsthilfegruppe, Dann und mit zwei Patienten. Ein Patient lebt in Österreich und einer in Polen.
Ah, Sie haben auch in Polen, Sie haben international gearbeitet,
genau.
Praktisch.
Ja. Mhm. Und eine Angehörige, die ebenfalls aus Polen kommt.
Mhm. Also Sie haben auch eine Angehörige befragt. Ja. Na, dann sind wir ja jetzt schon beim Thema, nämlich wie gehen die Betroffenen, vielleicht auch wissen Sie es von den Angehörigen, bei der Diagnose damit um? Haben Sie auch mit Ihnen über dieses Thema gesprochen?
Ja, das habe ich. Anfangs ist es natürlich ein großer Schock für die meisten. Und es ist schwer, damit umzugehen. Das Wichtige daran ist, dass, also die Kommunikation ist sehr wichtig. Die Patienten sollten über ihre Krankheit sprechen können und sich nicht in sich einschließen. Denn Angehörige, auch Selbsthilfegruppen oder Ärzte können ihnen dann dabei helfen, die Krankheit zu bekämpfen, kann man jetzt nicht sagen, weil man sie nicht bekämpfen
kann. Damit umzugehen.
Kann. Genau, umzugehen.
Dann würde ich sagen, wir machen jetzt eine kleine Musikpause. Heute hören wir Dixieland Jazz. Freak Radio, eine Live-Sendung aus dem ORF Radio Café, heute zum Thema Lebensqualität mit Morbus Parkinson. Ja, wir haben vorher davon gesprochen, dass es erleichternd ist, wenn man gut kommuniziert im Anfangsstadium. Frau Pinter, Sie haben uns ja vorher erzählt, dass Sie eben das für sich behalten haben, die Diagnose, und haben schon angedeutet, dass das vielleicht nicht für manche nicht so einfach war oder zumindest ist mir so vorgekommen. Und Ihr Mann hat dann aber genau das Gegenteil gemacht. Er hat es kommuniziert in Form eben zu einer Gruppe. Könnten Sie uns noch ein bisschen sagen, wie ist denn das damals auch für Sie abgelaufen? War es für Sie auch ein Schock, wie Sie davon erfahren haben?
Ja, natürlich. Ich habe mir gedacht, jetzt ist alles aus. Mhm. Und mein Arzt hat ein Forum gehabt im Internet. Und ich bin dann eben in das Forum gegangen und habe dort zum Schreiben begonnen. Und mein Mann hat dort nicht hineingeschaut. So habe ich einen Platz gehabt, wo ich jammern habe können und mich austoben habe können. Und alles, was mir am Herzen gelegen ist, hineinzuschreiben, ohne dass ich mich zensurieren habe müssen, wenn ich traurig war.
Also Sie haben eine Möglichkeit gehabt, sich auszuleben.
Genau.
Und es zu formulieren, was sie auf dem Herzen hatten. Und,
genau.
Und ich denke, das ist so etwas, ist für jeden ein Schlag.
Ja, wir sind jetzt, es gibt das Forum, gibt es nicht mehr, aber wir sind noch alle befreundet.
Mhm. Mhm.
Und wir hören uns immer wieder und wissen genau, wie es dem ins Oberösterreich geht oder was der in Vorarlberg macht. Das ist einfach übergeblieben von dem.
Und wenn ich provokant fragen darf, war alles aus? Weil Sie sagen, Sie haben gedacht, jetzt ist alles aus.
Ja.
War alles aus, wenn Sie es jetzt vom heutigen Standpunkt betrachten?
Nein, eigentlich durch die Freundschaft, die entstanden ist, war eigentlich eine gute Sicherheit da. Mhm. Und irgendwann habe ich dann auch beschlossen, mich zu outen. Bei einem großen Familienbegräbnis habe ich eine Tafel gehabt, da ist drauf gestanden, ich habe Parkinson, welche Ausrede hast du? Jetzt haben alle drüber nachgedacht und aber keiner ist so gekommen, mein Gott, du armes Hascherl.
Was ja auch zu vermeiden war, ne? Ja. Was hilft Mitleid? Umgang, ganz normer Umgang sollte doch das sein.
Ich bin trotzdem noch ein Mensch, oder? Na,
eben, ne? Ja. Und genau das soll es ja auch sein. Das ist ja auch Lebensqualität, dass man eben die Lebensumstände so gestaltet, dass man noch das tun kann, vielleicht mit ein bisschen Adaptionen oder mit Hilfsmitteln, was man eben noch tun kann.
Ja? Ja.
Ich würde jetzt einen kleinen Schwenk machen. Jemand, der das also schon hat, Sie haben sich ja angeschaut, welche Formen der Krankheit, es gibt ja verschiedene Bilder, die sich da so äußern können, aber auch welche Stadien es gibt. Können Sie uns da ein bisschen was darüber sagen, Frau Zimbalinska?
Ja, also die Ärzte und Wissenschaftler ordnen Parkinson in 5 Stadien ein, angefangen mit dem Frühstadium und beendet mit dem Spätstadium. Und in den Stadien entwickeln sich sozusagen, die prägen sich die Symptome halt immer mehr und mehr aus. Und ja.
Dann die Frage ist, welche Behandlungsmöglichkeiten aus medizinischer Sicht, aber dann auch darüber hinaus, gibt es?
Es gibt unterschiedliche Therapien, wie zum Beispiel die medikamentöse Therapie, aber auch Sporttherapie oder Logopädie. Das ist eine Sprachtherapie. Mhm. Es gibt auch andere Formen von Therapien, wie zum Beispiel die Musiktherapie oder...
Oder Konzentrationsübung, Yoga, genau. wie Sie es genannt haben, Frau Pinter, das Sie auch machen. Machen Sie noch andere Dinge auch, außer die Arbeit mit Pferden oder Yoga, was Sie unterstützen? Gehen Sie mehr an die frische Luft als früher oder machen Sie irgendwelche Dinge?
Ja, ich fahre mit dem Rad eine Stunde.
Sie fahren mit dem Rad?
Ja, ich wohne in der Nähe von der Lobau und da ist das ganz... Und? Ich bin aber erst wieder rein, ich habe das erst wieder lernen müssen, das Radfahren. Mhm. Also das ist ja auch mit dem Gleichgewicht ein Problem gewesen. Ich habe sehr oft blaue Knie gehabt.
Fahren Sie mit einem normalen Rad oder fahren Sie mit einem Rad, das
Es ist ein bisschen einen niederen Einstieg, habe ich.
Aha, ich verstehe. Aber sonst ein ganz normales Rad, also mit 2 Rädern und nicht mit 3 oder mit anderen, sondern...
Ja.
Weil Sie Lobau gesagt haben, können Sie auch schwimmen?
Ja.
Ist das auch gut, wenn man...
Schwimmen, also Ausdauersportarten wie Schwimmen und Nordic Walking und Radfahren, ist es einfach wichtig.
Mhm. Zur Stärkung
des... Ja, weil die ganzen Muskeln gehören trainiert, also auch die Stimme... Also singen ist auch noch ein wichtiges.
Singen. Mhm. Singen Sie auch?
Ja, gerne.
Ja? Ja? Sehr schön. Außerdem, was wir jetzt schon geschildert haben, manche Leute erzählen auch, es gibt Symptome im Schlaf, dass man nicht mehr so richtig schlafen kann. Gibt es das bei Ihnen auch? Ja. Wie schaut das bei Ihnen aus?
Ich war bei meiner Tochter mit den Enkelkindern und wir haben im großen Bett geschlafen. Und meine Tochter, also der Enkelkind und meine Tochter und ich. Und meine Tochter hat gesagt, jetzt hast du geredet Und der Kleine auch, ihr unterhaltet euch im Schlaf.
Ist das was Neues gewesen, das Sie vorher nicht hatten?
Nein, dass ich im Schlaf rede, das höre ich immer wieder und ich werde dann auch munter von mir selber.
Ist das auch eines der Symptome,
die in der Krankheit
entstanden sind? Was gibt's denn noch, Frau Zimbalinska? Womit muss man denn noch rechnen im Falle, dass man in der Nacht unruhig ist?
Ja, es gibt mehrere Begleitsymptome, wie zum Beispiel Schlafrhythmusstörungen, also dass man entweder nicht genug Schlaf bekommt oder zu viel. Mhm. Es gibt aber auch andere Symptome, wie beispielsweise Kreislaufprobleme oder
Inkontinenz.
Ja, genau.
Darüber redet man nicht, gell?
Ja, aber warum eigentlich? Ja, also ich meine...
Ja, alles, was riecht.
Ja.
Alles, was riecht, hat einen schlechten, ist nicht gesellschaftsfähig.
Ja, aber es ist trotzdem der Fall, nicht?
Ja, also,
und man kann auch damit umgehen, letztendlich, ja. Und deshalb geht das Leben auch weiter. Im Alltag jetzt. Und kommen wir jetzt allmählich zur Lebensqualität. Weil Sie ja auch Interviews gemacht haben und das war ja eine ganz wichtige und zentrale Frage. Das war ja auch die zentrale Frage Ihrer Arbeit. Unter welchen Umständen haben die Betroffenen bei Ihnen gesagt, dass ein Leben mit Parkinson auch durchaus Lebensqualität beinhaltet?
Leben mit Parkinson ist möglich, auf jeden Fall. Es gibt halt Einschränkungen wegen den Symptomen, wie zum Beispiel Verlangsamung. Sonst ist alles ganz normal wie bei jedem anderen. Also es ist möglich, damit zu leben.
Können die Angehörigen einem auch helfen,
ja,
wenn man das hat?
Selbstständigkeit ist zwar sehr wichtig bei Parkinson, aber die Angehörigen können dabei eine große Hilfe sein, wenn man Probleme hat.
Wie ist denn das bei Ihnen? Wie lange haben Sie das jetzt ungefähr schon, Parkinson?
Sind es 9 Jahre.
9 Jahre. Was hat sich bei Ihnen in diesen 9 Jahren getan? Auch vielleicht im Hinblick auf Lebensqualität. Wie haben Sie Ihre Lebensqualität bekommen? Ja, weil wir haben ja am Anfang gesprochen, dass es auch Lebensqualität sein kann.
Ja, ich war jetzt in Halmahera in Indonesien.
Ach.
Das ist eine kleine Insel, wo keine Weißen dort sind, also nur keine Langnasen dort sind.
Aha.
Und die sind sehr, sehr höflich und sie passen sehr auf und mein Mann hat mir immer die Schuhbeine dazu gebunden. Und die haben geglaubt, ich bin so behindert. Und da habe ich dann 7 Hände gekriegt, um über die Boote drüber zu gehen, um wieder eine Strecke zu fahren. Und dann habe ich meinem Mann gesagt, er darf mir nur dann helfen, wenn ich ihn darum bitte. Und damit habe ich dann das Helfen von den Angehörigen, so war das dann ausgemacht, wie das passiert.
Mhm.
Und Das ist eines, was man als Beeinträchtigter lernen muss, dass man die Regeln vorgibt, weil die anderen können ja nicht wissen, was ich jetzt brauche.
Das heißt, Sie sagen, wenn Sie Hilfe brauchen,
ja,
und genau, fragen, oder wenn jemand anderer sich unsicher ist, kann er ja auch fragen.
Ja, klar.
Weil ich habe immer mit anderen, mit blinde Leute haben mir erzählt, da kommen die Leute, reißen sie über die Straße drüber, wo sie gar nicht drüber wollten. Ja?
Ja.
Also das ist das, was Sie jetzt beschreiben. Ne?
Ja.
Dass man einfach nicht fragt, sondern was tut. Aber Sie wissen ja am besten, was Sie brauchen.
Ja.
Ja? Und wenn dann ein anderer sich nicht sicher ist, kann er ja auf Sie fragen, und ob es was ist. Wie war denn diese Reise für Sie? Gehört jetzt nicht zu den ersten Vorstellungen, dass man sich denkt, so, und jetzt, das ist ja eine Fernreise gewesen, die Sie gemacht haben.
Ja.
Wie war das für Sie? Wie lange hat das gedauert?
3 Wochen.
3 Wochen. Das heißt, Sie haben praktisch, haben Sie sich vorbereitet, wenn irgendwas passiert oder so, dass Sie medikamentös oder
ja,
so?
Ja, die habe ich aufgeteilt gehabt. Jeder in der Gruppe, wir waren eine 12er-Gruppe und jeder in der Gruppe hat ein paar Medikamente.
Also Sie waren die ganze Gruppe, ist dorthin gefahren.
Ja.
Das ist ja eine fantastische Idee. Also das ist ein wunderbarer Beweis, wie aktiv man noch sein kann, wobei ich das jetzt schon sehr diskriminierend gesagt habe, weil wieso noch? Ja? Also wie aktiv, was alles möglich ist, auch wenn man schon mehrere Jahre das hat und wo man sich gegenseitig unterstützt. Und ich nehme jetzt einmal an, so wie Sie dreinschauen, war das eine interessante Reise, wo man vieles gesehen und erlebt hat.
Ja, war super, weil ich habe gemerkt, dass ich Sachen machen kann, die ich mir selber nicht mehr zugetraut gehabt hätte. Und das hat meinem Selbstbewusstsein schon viel gegeben.
Das ist ein schönes Wort, das man schon fast das Schlusswort stehen lassen könnte. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit. Und da würde ich noch einmal zu Ihnen zurückkommen, Frau Cymbalinska. Sie haben ja diese Arbeit jetzt geschrieben, diese Arbeit jetzt abgegeben. Was hat es denn für Sie selbst bedeutet, diese Arbeit zu schreiben? Und was war denn der Grund eigentlich, warum Sie sich mit diesem Thema beschäftigt haben?
Der Grund dafür war, dass ich mich für Neurologie sehr interessiert habe. Doch bei der vorwissenschaftlichen Arbeit für die Schule war das ein viel zu allgemeines Thema. Und ich habe mich auf Parkinson beschränkt, weil ich auch Angehörige habe, die an Parkinson erkrankt sind. Und ja, ich bin sehr zufrieden jetzt mit meinen Erkenntnissen, weil ich sehr viel dazugelernt habe. Und ja.
Und es hat sich doch einiges im Bild verändert auch.
Genau, ja.
Sie haben erzählt, Frau Pinter, dass Sie den Beruf weiter ausgeübt haben. War das gut für Sie, wenn Sie das jetzt im Nachhinein betrachten? Hat Ihnen das geholfen oder haben Sie das irgendwann einmal bereut und sich gedacht, na, war vielleicht nicht die richtige Entscheidung?
Nein, das Arbeiten hat ich meine, eine Kundin zu mir gesagt, sind Sie immer schon so langsam gewesen?
Waren Sie im Kundendienst?
Ja.
Aha, verstehe.
Ich war im Verkauf.
Aha.
Aber meine Chefin hat so zu mir gehalten, dass sie da keine Probleme gehabt hat. Sie hat gemeint, langsam waren Sie doch immer schon. Und ein bisschen mehr langsam ist ja auch nicht so schlimm.
Ja.
Also, ja, und ich bin keine Hebamme, die ein Baby haltet, also wenn was runterfliegt, war nicht so schlimm.
Und Sie haben, Frau Cymbalinska, auch festgestellt, dass wenn man berufstätig ist, dass das auch zur Lebensqualität beitragen kann. Also man rät eigentlich den Leuten, Ärzte raten den Leuten meistens, dass sie schon arbeiten, nicht?
Genau, also Arbeit, solange man arbeiten kann, sollte man das auch tun. Das ist auch eine Art der Therapie und es ist empfehlenswert.
Wenn man unter die Leute kommen muss, weil wenn man merkt, dass sehr viele Parkinson-Leute sich verstecken, weil man den Eindruck gibt, dass wenn man besoffen wäre, wenn man Gangstörungen hat,
ja.
oder so wie ich letztens in die Straßenbahn hineingefallen bin, und das macht natürlich einen schlechten Eindruck.
Ja, aber nur, wenn man sich weiß.
Die Konsequenz wäre, dass man daheim versteckt bleibt. Aber das soll man nicht. Man soll unter die Leute gehen. Man soll einfach wieder. Und das ist auch das mit dem Arbeiten, oder?
Also mit einem Wort, Ihr Appell wäre aktiv sein, unter die Leute gehen, sich nicht verstecken, aber auch dazu stehen, wie es ist.
Ja?
Und durchaus auch mit einem Selbstbewusstsein an die Sache heranzugehen und den anderen Leuten zu begegnen.
Ja, und zutrauen. In der Straßenbahn habe ich gesagt, ich kann nicht aufstehen. Und der hat gesagt, ne, sofort mich genommen und bis zur Tür gebracht. Das war total nett von dem. Aber man muss klar machen, dass man Hilfe braucht.
Ja, das heißt, man muss sich nur überwinden, das sagen und dann ist es in dem Fall so sehr gut gegangen. Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen beiden. Das war ein spannendes Gespräch aus junger Theoretikerin und von Ihnen aus der praktischen Sicht. Wir hören uns wieder nächste Woche, wie immer um die gleiche Zeit am Sonntag und am Dienstag. Weitere Hinweise bekommen Sie unter www.freak-radio.at und es verabschiedet sich für heute Gerhard Wagner.